Es geht hier nicht um irgendwelche Steuerhinterziehung oder Gestaltungsmissbrauchsthemen oder irgendetwas, sondern ganz im Gegenteil, man weist über ein Gutachten nach, wie die Sache wirklich aussieht. Und dann kann man aber eine Optimierung mitnehmen, die dann für die gesamte Laufzeit, die gesamte Abschreibung des Gebäudes sich positiv auswirkt.
Genau das ist ja auch die Vermutung. Ne? Wir haben ein standardisiertes Tool. Wir vermuten, also dieses BMF-Tool, wir vermuten, dass es nicht marktgerecht ist und wir wollen das einfach ersetzen durch eine marktgerechte und sachgerechte Lösung, die wir eben über ein Gutachten nachweisen. Und das sollte für jeden der Ansatz sein dann funktioniert es auch.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Wir wollen sprechen über Steuern sparen und zwar ganz konkret damit Steuern zu sparen, dass man bei einer Immobilie schlau vorgeht, wie man den Kaufpreis aufteilt. Da gibt's einige Dinge, die man beachten kann und dann zahlt man tatsächlich die ganze Zeit, während man eine Immobilie hält und vermietet, weniger Steuern, als wie wenn man das nicht tut. Freue mich sehr, mit einem Experten darüber heute zu sprechen. Hallo Kai.
Hallo Marco.
Ja, Kai, du bist Mitgründer von Kaufpreisaufteilung.com und noch ein paar anderen Sachen. Auf jeden Fall ein super spannender Service. Du hast dich wirklich im Detail damit beschäftigt. Da sieht man auch, dass das Thema einfach wirklich einen Stellenwert hat, ne? Also es gibt wirklich einen Service, den ihr gebaut habt. Wir werden darüber auch gleich sprechen, wie das funktioniert. Aber vor allem wollen wir jetzt natürlich einmal thematisch einsteigen, was das bedeutet. Ich fliege mal ganz kurz rein ins Thema und dann erklärst du uns, um was es genau geht. Also wir haben, wenn wir eine Immobilie kaufen als Kapitalanlage und sie vermieten, dann müssen wir zuerst mal Mieteinnahmen versteuern, das wissen wir alle. Und wir können es aber optimieren. Ja, wir können gegen die zu versteuernden Mieteinnahmen Dinge gegenrechnen. Wir können zum Beispiel die Zinsen gegenrechnen, die wir an die Bank bezahlen. Was wir nicht gegenrechnen können, ist die Tilgung. Das ist schade, aber irgendwie nachvollziehbar, weil die Tilgung ist ja unser persönlicher Vermögensaufbau. Was wir aber gegenrechnen können, ist zum Beispiel eine Abschreibung auf das Gebäude. Und da ist es jetzt eben interessant. Also Zinsen ist ja 1:1, das geht von meinem Konto weg. Und dann kann ich auch gegenüber dem Finanzamt sagen, das möchte ich gegenrechnen, weil das war eine Ausgabe. Die Tilgung geht auch von meinem Konto weg, aber die kann ich nicht gegenrechnen. Das Schöne ist, die Abschreibung aufs Gebäude, die geht nicht von meinem Konto weg. Da darf ich aber beim Finanzamt so tun, als wäre das quasi weggegangen und abziehen, weil man eben sagt, naja, das Gebäude verliert über die Zeit an Wert. Da gibt's dann auch noch Optimierungen, haben wir vielfach hier auf dem Kanal auch besprochen. Auch wir haben schon ein Interview dazu gemacht, wie man dann die Nutzungsdauer optimieren kann. Heute geht's aber eben drum, die Kaufpreisaufteilung zu optimieren. Und jetzt erklär uns mal, warum das dann eben quasi in denselben Topf einzahlt, dass ich am Ende mehr Abschreibung generiere.
Gerne. Der Grundgedanke dahinter ist, dass du, wenn du ein Gebäude vermietest, eine Abnutzung hast. Also die Wohnung wird bewohnt und durch die Bewohnung kommen eben kleine Schäden, Laminat wird abgenutzt und letztendlich das gesamte Gebäude über die Zeit, in der es genutzt wird, nutzt sich eben ab und das muss steuerlich irgendwie reflektiert werden. Der Grund, dass eine Kaufpreisaufteilung vorgenommen werden muss, ist, weil wenn du eine Immobilie kaufst, die sich ja, oder der Preis, den du bezahlst, sich zusammensetzt aus einem Preis für das Grundstück und einem Preis für das Gebäude. Ja, selbst bei Eigentumswohnungen hast du Miteigentumsanteil an dem Grundstück. Und das Grundstück wird steuerlich anders behandelt, weil es sich eben nicht abnutzt. Also Grund und Boden ist unvergänglich, der ist heute da, der ist in 10.000 Jahren auch noch da und deswegen wird ein Grundstück nicht abgeschrieben. Und daraus stellt sich natürlich die steuerliche Problematik, wenn ich für 500.000 Euro eine Immobilie gekauft habe, wie viel davon ist denn der Grundstücksanteil und wie viel davon ist der Gebäudewertanteil? Und das ist genau die Fragestellung der Kaufpreisaufteilung. Da gehen dann natürlich, wie es häufig ist, die Steuerbehörden dann hin und schauen, dass ein möglichst hoher Anteil auf das Grundstück anfällt und dementsprechend nicht abschreibbar ist. Auf der anderen Seite gehen die Steuerpflichtigen ran und versuchen, einen möglichst hohen Anteil auf das Gebäude zu allokieren. um entsprechend möglichst viel abschreiben zu können und möglichst wenig Steuern sparen zu müssen. Und dieses Spannungsfeld ist im Prinzip zusammengefasst als Kaufpreisaufteilung ist damit auch ein ganz, ganz spannendes Thema.
Okay, und was ist der, sagen wir mal, erstmal normale Weg? Ich optimiere jetzt gar nichts, sondern ich kaufe einfach eine Immobilie. Irgendwann kommt dann die erste Steuererklärung auf mich zu. Was passiert dann?
Wenn du gar nichts machst und im Prinzip einfach deine erste Steuererklärung einreichst, dann geht das Finanzamt hin und entweder sie fragen dich und sagen, wie teilt sich das denn auf Gebäude und Grundstück? Oder es geht selbst hin und nimmt eine Excel-Tabelle zur Hilfe. Das ist die sogenannte BMF-Arbeitshilfe. Da haben im Prinzip die Finanzbehörden bundesweit sich zusammengesetzt und geschaut, wie können wir diese Brücke schließen und wie können wir ja ein standardisiertes Verfahren einführen, um diese Aufteilung vorzunehmen. Ja, das ist im Prinzip der Standardfall ist gleichzeitig auch steuerlich der Worst Case, also schlechter als das Ergebnis aus der BMF-Arbeitshilfe kann es für einen Vermieter nie werden. Wie man sich natürlich vorstellen kann, ist dieses Tool, was vom Finanzministerium rausgegeben wurde, auch aus zwei hauptsächlichen Motiven entstanden. Also das erste ist, es soll möglichst einfach sein, also mit wenigen Angaben soll eine Kaufpreisaufteilung dabei rauskommen. Und das zweite Ziel ist natürlich, es sollen möglichst nicht zu hohe Gebäudewertanteile rauskommen, damit die Steuerpflichtigen eben nicht zu viel abschreiben können. Das sind so die beiden Zielsetzungen. Und deswegen sagen wir auch immer, es ist gut zu wissen, was bei der BMF-Arbeitshilfe rauskommt. Aber man darf es auch nicht immer für bare Münze nehmen. Also es ist die Baseline oder der steuerliche Worst Case. Und wenn man die Zahl hat, dann kann man schauen, ist sie wirklich sachgerecht? Trifft sie in meinem Fall auch zu? Oder ist da auch noch mehr möglich?
Ja. Also genau, wir können es mal versuchen, ein bisschen greifbar zu machen und dann würde ich gerne verstehen, wie erstmal dieses BMF-Tool, ich habe es im Vorfeld auch nochmal gerade ausgefüllt, ist ein bisschen her bei mir, dass ich das letzte Mal gemacht habe, ich wollte es auch nochmal die Experience haben, ja, des BMF-Tools also lassen wir in Zahlen kurz irgendwas machen, also wir sagen, wir kaufen eine Wohnung für 100.000 Euro. Ja. Und dann wäre jetzt quasi, wenn es eine 50-50-Aufteilung wäre, dann dürfte meine Abschreibung nur auf 50.000 Euro laufen. Also wenn ich sage, dass der Boden ist 50 wert und das Gebäude ist 50 wert. Ja. Die Abschreibung im Jahr ist normalerweise 2%.
Genau.
Ja, wenn ich das nicht optimiere über Nutzungsdauer, anderes Thema, aber dann hätte ich quasi 1.000 Euro, die ich jedes Jahr als Abschreibung gegenrechnen kann, darauf meinen Steuersatz angewandt. Das ist so die Größenordnung, mit der wir reden, bei einer 100.000 Euro Wohnung. Wenn ich für eine Million habe, ne, logischerweise das Zehnfache davon. Und jetzt wollen wir das verschieben, 50-50 quasi zugunsten des Gebäudes. Je mehr wert das ist, desto größer ist der Batzen, auf den ich dann die 2% Abschreibung einrechnen kann. Was macht jetzt dieses BMF-Tool und wie macht es das, um die Prozente zu ermitteln?
Also genau, vielleicht im ersten Schritt einmal um zu verstehen, wie groß die Auswirkung tatsächlich ist. Also wenn du zum Beispiel jetzt von deinen 50% ausgehst, sagen wir mal, das BMF-Tool hat die 50% ermittelt. Wenn du jetzt mal unterstellst, vielleicht gehen auch 60%, dann bist du statt deinen 1.000 Euro im Jahr Abschreibung, bist du dann bei 1.200 Euro im Jahr Abschreibung. Dann klar, abhängig vom persönlichen Steuersatz ist dann dein Nettoersparnis dann bei ungefähr 90 Euro im Jahr.
Ja.
Also die du zusätzlich netto mehr auf dem Konto hast.
Jedes Jahr.
Diesen, genau, jedes Jahr in diesem kleinen Beispiel von einer vergleichsweise günstigen Wohnung für 100.000 Euro.
Ne? Ja, also das darf man jetzt auch nicht unterschätzen, wenn es da um 90 oder 100 Euro im Jahr geht für eine 100.000 Euro Wohnung. Wenn ich mich auf den Weg mache, 2, 3, 4, 5 Wohnungen, vielleicht kaufe ich irgendwann auch Mehrfamilienhäuser. Wenn ich konsequent in meinem Vorgehen das drin habe, dass ich eine gute Kaufpreisaufteilung und Optimierung habe, dann rede ich schnell über ein paar hundert, vielleicht auch ein paar tausend Euro im Jahr. Und das ja wirklich jedes Jahr.
Genau, das dann wieder mal 50. Ne? Also ja. Genau, da bist du dann schnell bei mehreren tausend Euro und je größer die Immobilie oder je größer insgesamt der Bestand, umso größer werden dann auch die Steuerersparnisse. Ja. Das heißt, das, was am Anfang nach relativ wenig klingt, ne, 50% oder 60%, fast das Gleiche, macht aber dann über die Laufzeit einen sehr großen Unterschied. Ja? Also wenn du das vergleichst mit anderen Hebeln, ne? Viele Vermieter versuchen dann irgendwie günstige Handwerker zu bekommen oder 30 Cent mehr Miete zu bekommen, auf den Quadratmeter gerechnet. Wenn du das mit den anderen Hebeln vergleichst, ist es schon kein kleiner. Und es ist einer, wo man sich einmalig Arbeit macht oder Mühe macht oder mit beschäftigt, der sich dann aber automatisiert über die 50 Jahre dann durchzieht.
Ja, das ist ja das Schöne an dem Thema, ne? Dass es irgendwie eine Einmalsache ist und dann habe ich's quasi eingebucht. Und außerdem wissen wir alle, die emotionale Rendite von einem Euro, den ich nicht ans Finanzamt zahle, ist möglicherweise sogar 2 Euro. Zumindest bei Stefan ist es immer so, der freut sich besonders, wenn es um gesparte Steuern geht.
Ja, oder ist es auch ein Euro, den du dann wieder in die Wohnung reinstecken kannst,
den du
eben auch am Ende des Monats dann zur Verfügung hast. Ne? Also du kannst damit modernisieren, du kannst damit erweitern, neue Wohnungen schaffen, etc.
Ja, ja. Okay, es ist erstmal witzig, dass das Finanzministerium einfach ein Excel zum Runterladen anbietet, ne? Irgendwie. Finde ich witzig, aber ja, genau, kann man ausfüllen. Wie macht es das? Ne? Also da gibt man oben Sachen ein zum Grundstück, dann gibt man auch zum Gebäude ein. Man kann auch sagen, wenn man die Miete kennt, was die Miete ist. Und dann sieht man in dem Tool, gibt es oben eben, also man muss auch den Bodenrichtwert eingeben. Daraus gibt es dann logischerweise einen Wert für das Grundstück. Und unten wird irgendwie über das Ertragswertverfahren ein Wert fürs Gebäude ermittelt.
Genau, also es ist letztendlich das, was in der normalen Immobilienbewertung stattfindet, also dass du deine drei Hauptverfahren hast, Ertragswertverfahren, Sachwertverfahren, Vergleichswertverfahren, also das quasi das Einmaleins der Verkehrswertermittlung, wird im Rahmen dieses Excel-Tools in ganz vereinfachter Form mit ganz wenigen Angaben quasi runtergebrochen. Und genau, wie du schon sagtest, du gibst die groben Eckdaten an, also auch die Art der Immobilie spielt da eine Rolle und auch der Modernisierungszustand. Am Ende spuckt es eben eine Zahl raus. Die Finanzämter stellen sich das dann so vor, dass der Steuerpflichtige das dann ausfüllt, einen Ausdruck davon macht, die Zahlen in seine Steuererklärung übernimmt diesen Excel-Ausdruck dann beifügt, weil dann müssen sie im Prinzip nur noch, also damit ist der Sachbearbeiter auch raus, ja, also der muss dann nur noch einmal drüber schauen, wurden die richtigen Stammdaten eingetragen, also ist das Grundstück wirklich 273 Quadratmeter groß und hat er den richtigen Bodenrichtwert genommen und muss sich dann letztendlich um das Ergebnis keine Sorgen mehr machen, weil das ist letztendlich das Versprechen des Bundesfinanzministeriums einmal gegenüber den Steuerpflichtigen und andererseits gegenüber der Finanzverwaltung. Erstens, lieber Steuerpflichtige, was auch immer da rauskommt, wir werden es anerkennen. Mhm. Und zweitens, lieber Finanzbeamter, wenn du diesem Tool folgst, machst du keinen Fehler. Ja. Also es ist ja für den Beamten auch wichtig, dass er nicht irgendwie seinen Ermessensspielraum übersteigt und dann irgendwie Ärger mit dem Vorgesetzten bekommt, so nach dem Motto, warum hast du das denn durchgehen lassen? Da kann der Beamte sagen, wieso? Die Inputs sind alle korrekt, die habe ich überprüft und das Ergebnis, was da rauskommt, das habe ich zugrunde gelegt.
Ja, macht Sinn. Genau, wir reden jetzt gleich über die Möglichkeiten der Optimierung. Eine Sache noch vorweg, dass man es, oder Einordnung, da können schon größere Unterschiede rauskommen. Ne? Ich konstruiere immer ein bisschen, also habe ich ein kleines Haus, was ich vielleicht vermiete, in München auf einem recht großen Grundstück stehen. Dann kann da locker rauskommen, dass das Grundstück 80% des Wertes ausmacht. Ne? Und das ist schon ein Thema, ne? Weil man, finde ich, gedanklich, man vergisst das oft, man geht oft gedanklich davon aus, naja, ich kaufe die Immobilie, ich habe X bezahlt und darauf kann ich die Abschreibung dann machen. Mhm. Vorsicht, wenn das so ein Case wie gerade konstruiert, ne? Kann sich aber auch, also in einer anderen Lage dreht sich das um, oder? Wenn der Bodenrichtwert einfach so niedrig ist. Was auch noch spannend ist, wenn ich eine Wohnung in Hochhäusern kaufe, oder? Dann ist mein Grundstücksanteil sehr klein.
Ja, genau. Die Wohnung ist dann aber auch wieder im Verhältnis auf das Grundstück, ist es wahrscheinlich die Grundstücksausnutzung, die ist dann höher bei einem größeren Wohnblock, weil du eben pro Quadratmeter Grundstücksfläche dann einfach mehr Quadratmeter Wohnfläche hast. Ne? Also es ist einfach besser ausgenutzt als das kleine Einfamilienhaus auf dem Riesengrundstück mitten in München, was du vorhin.
Also würde quasi dieselbe Wohnung in derselben Lage einmal in einem kleinen Vier-Parteien-Haus stehen und einmal in einem Hochhaus mit 20, 30 Parteien, dann wäre auf jeden Fall bei dem Hochhaus der Grundstücksanteil kleiner und ich könnte mehr abschreiben.
Genau, wenn alle anderen Faktoren die gleichen sind, zu erwarten. Das Schwierige bei der Sache ist, also viele, auf Stammtischen wird ja auch häufig verglichen, so nach dem Motto, was hast du für ein Gebäudewertanteil bekommen? Und das ist natürlich Käse, weil du weißt nicht, welchen Bodenrichtwert hat das andere Gebäude, selbst wenn es in der gleichen Stadt ist, in einer ähnlichen Lage, wie gut ist das Grundstück ausgenutzt? Also da spielen schon einige Faktoren rein, so dass du jetzt nicht per se sagen kannst, 60% ist ein guter Wert oder ein schlechter Wert, sondern es ist sehr individuell. Was wir aber sehen, ist, dass gerade Eigentümer in den Ballungsräumen häufig das Gefühl haben, zumindest, dass die Gebäudewerte, die bei der BMF-Arbeitshilfe rauskommen, dass die deutlich zu niedrig sind, weil einfach die Bodenrichtwerte in den Großstädten hoch sind und die Art und Weise, wie das BMF-Tool das dann verarbeitet, die führt dann dazu, dass entsprechend auch ein sehr, sehr hoher Wert aufs Grundstück geht, was ein Stück weit auch okay und nachvollziehbar ist, aber gefühlt wird in diesen Ballungsräumen kommen einfach zu hohe Grundstückswerte zustande.
Ja.
Und da sagen die Vermieter natürlich, okay, ich vermiete ja nicht das Grundstück, sondern das, was mir hier Einnahmen generiert, ist letztendlich das Gebäude. Und vielleicht ist es auch noch in einem guten oder in einem durchschnittlichen Zustand. Da sagen sie dann, okay, warum sind es denn dann vielleicht nur noch 10 oder 20% Gebäudewert? Nur weil das Ding irgendwie in Downtown Stuttgart steht.
Ja, also ich verstehe beide Seiten, ne? Weil dadurch, dass es in Downtown Stuttgart steht, geht ja die Miete auch hoch. Also die Lage ist halt, ne? Aber genau, jetzt, das war schon die Überleitung zur Optimierung. Wir haben es im Vorgespräch auch gehabt, vier Möglichkeiten gibt es grundsätzlich, wie man das ermittelt. Die erste haben wir jetzt ausführlich besprochen, nämlich über das BMF-Tool. Das ist aus Sicht eines Investors erstmal die schlechteste, aber es ist auch das Minimum quasi. Jetzt zweitens kann man es im Kaufvertrag optimieren.
Genau, also du kannst, der Grund, dass ein BMF-Tool zum Beispiel angewandt wird, ist ja, weil es keine andere Regelung gibt. Ne? Also wenn du im Prinzip Grundstück und Gebäude separat kaufen würdest, dann würden ja die Preise von vornherein festlegen. Ne? Also sagen wir mal, du hast zwei Verkäufer, einem gehört das Grundstück, dem anderen gehört das Gebäude und du hast zwei separate Kaufverträge abgeschlossen, dann gäbe es ja gar keine Frage nach der Aufteilung, denn dann steht der Preis von vornherein fest. Die Möglichkeit hast du aber auch, wenn es der gleiche Verkäufer ist, nämlich indem du mit dem Verkäufer eine Vereinbarung darüber triffst und sagst, okay, ich zahle jetzt 100.000 Euro für diese Wohnung, aber diese 100.000 Euro, die setzen sich zusammen aus 20.000 Euro für das Grundstück und 80.000 Euro für das Gebäude. Das kannst du machen. Der Bundesfinanzhof sagt, das ist auch grundsätzlich anzusetzen, weil eben die Parteien sich im freien Marktumfeld darauf geeinigt haben. Dann wird aber gleichzeitig auch gesagt, ja gut, das ist ja klar, dass diese Aufteilung im Kaufvertrag irgendwie auch vorgenommen wird, um diesen steuerlichen Aspekten vorzubeugen. Und für den Verkäufer ist es letztendlich egal, welcher Wert da drin steht. Der bekommt seine 100.000 Euro und ob das 99.000 fürs Gebäude und 1.000 fürs Grundstück sind oder andersrum, ist dem Verkäufer egal. Das hat auch beim Verkäufer steuerlich keinerlei Auswirkungen. Das heißt, der ist grundsätzlich bereit, oder man kann unterstellen, dass er grundsätzlich bereit ist, alles mitzugehen. Deswegen sagt der Bundesfinanzhof und auch die Finanzverwaltung, muss man natürlich schon gucken, dass das, was die Parteien da vereinbart haben, dass das auch sachgerecht ist, dass das in irgendeiner Form auch die Marktverhältnisse widerspiegelt und nicht, sag ich mal, eine Überreizung des Schätzungsspielraums ist. Also man geht da nicht mit der Anforderung ran, dass das Gutachter sein müssen und dass die sich irgendwie über ein 20-seitiges Verfahren damit auseinandergesetzt haben. Also da kann man schon aus der Hüfte schießen und es ist anzuerkennen, mit der Ausnahme, wenn sie es völlig übertreiben oder wenn es völlig unverhältnismäßig ist, dann ist es eben auch wertlos. Und da gibt es oder gab es in der Vergangenheit viele Käufer, Verkäufer, die dann nach der sogenannten Restwertmethode vorgegangen sind, die dann einfach gesagt haben, ich kenne meinen Bodenrichtwert, ich kenne meine Grundstücksgröße und ich multipliziere das eine mit dem anderen, dann habe ich meinen Grundstückswert, also den Bodenrichtwert und dann ziehe ich den vom Kaufpreis ab und habe dann meinen Gebäudewert. Da sagt sowohl die Finanzverwaltung als auch der Bundesfinanzhof, dass man sich damit zu einfach macht, dass das dann wiederum zu hohen Gebäudewerten führt und eben nicht sachgerecht ist. Und das ist mittlerweile auch ja der Konsens, dass diese Restwertmethode nicht anwendbar ist. Was einige machen, ist, dass sie vor dem Kauf die BMF-Arbeitshilfe sich nehmen, den Wert ausrechnen, der da rauskommen würde, und dann irgendwie nochmal 10% draufschlagen. Ja. So nach dem Motto, wenn das nur 10% von dem Ergebnis der BMF-Arbeitshilfe entfernt ist, dann wird schon keiner meckern. Genau, das funktioniert mal funktioniert es nicht. Mal funktioniert es auch mit 20%. Das ist alles sehr individuell. Aber der Grundsatz ist, das, was notariell vereinbart ist, ist erstmal anzuerkennen.
Ja. Ja, genau. Also das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Einmal ein bisschen was draufschlagen. Haben wir ehrlich gesagt auch schon so gemacht und hat auch funktioniert. Jetzt gibt's aber noch einen besseren Weg. Auch das ist irgendwie logisch. Ich kann ja hergehen und sagen, ich erstelle ein Gutachten, wie der Wert des Gebäudes sich wirklich darstellt im Verhältnis zum Grundstück. Und dagegen kann man dann wahrscheinlich auch schwer was sagen. Und das ist am Ende auch das, was ihr macht. Jetzt erzähl mal, wie das mit Gutachten funktioniert.
Also bei einem Gutachten gehst du ja noch genauer rein. Also wird einmal ist die fachliche Expertise höher. Also da haben sich nicht die Kaufparteien mit der Aufteilung auseinandergesetzt, die ja, sag ich mal, ein hohes Interesse daran haben, einen hohen Gebäudewert zu ermitteln, sondern es hat sich eben ein unabhängiger Gutachter mit Gebäude und Grundstück auseinandergesetzt. Und in dem Zuge wird ja viel mehr berücksichtigt als nur die Themen, die in der BMF-Arbeitshilfe abgeklopft werden oder die vielleicht den Vertragsparteien irgendwie vorschweben. Also da kann zum Beispiel ein Gutachter auch schauen, zum Beispiel, das mag zwar ein sehr großes Grundstück sein in München, aber da sind irgendwie Baulasten drauf, sodass du irgendwie drei Viertel des Grundstückes gar nicht mehr gar nicht mehr bebauen darfst, so dass das eben ja vielleicht einen niedrigen Bodenwert hat als der einfach beim über den Ansatz des Bodenrichtwertes rauskommen würde, oder du hast vielleicht Altlasten auf dem Grundstück. Auch da wird es weder in der BMF-Arbeitshilfe noch meist bei den Parteien irgendwie berücksichtigt. Genau, da wird auch sehr detailliert dann geschaut, wie hoch sind die Mieteinnahmen, was ist die nachhaltig erzielbare Miete. Also letztendlich geht es in tieferes, ja, also es ist einfach eine detailreichere Ermittlung. Genau, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Gutachtenansätze. Also du kannst einerseits ein komplettes Verkehrswertgutachten machen. Da wird grundsätzlich der Bodenwert separat ermittelt vom Gebäudewert. Der Nachteil an so einem vollständigen Verkehrswertgutachten ist einfach, dass es sehr teuer ist. Also je nachdem, wie groß die Immobilie ist, kann das halt auch schon ein paar tausend Euro kosten, so ein vollständiges Verkehrswertgutachten zu machen. Und dann gibt es natürlich auch andere Ansätze, also vereinfachte Verfahren. Genau, unter anderem gibt es dann das umgekehrte Ertragswertverfahren. Das ist auch das, was wir anwenden. Das ist kein vollständiges Verkehrswertgutachten, deswegen ist es auch nicht so teuer. Das hat eben den Ansatz, einmal die Grundstücksteile, die nicht dem Vermieter zugutekommen, entsprechend zu berücksichtigen und mit entsprechenden Abschlägen zu versehen. Und dann ist die Idee, dass man vom Kaufpreis ausgeht und von dieser Basis rückwärts rechnet auf einen Ertragswert oder auf einen Gebäudewert, den ich haben muss, um diesen Kaufpreis über die Nutzungsdauer des Gebäudes erwirtschaften zu können. Und dann wird es in einem zweiten Schritt dann nochmal plausibilisiert über die tatsächliche Miete, dass man schaut, okay, ist denn die Miete, die ich eigentlich erzielen muss, um über die Nutzungsdauer des Gebäudes den Kaufpreis zu refinanzieren oder zu amortisieren, ist das denn auch die Miete, die ich mit dem Gebäude erzielen kann? Also es ist jetzt nicht das klassische Ertragswertverfahren, was von der tatsächlichen Miete ausgeht und dann schaut, wie viel ist es wert, weil wir eben schon wissen, was es wert ist. Das ist ja der Kaufpreis. Das ist ja der, und deswegen agiert das Verfahren eben andersrum.
Da kommt dann hoffentlich und wahrscheinlich etwas raus, was für mich günstiger ist im Verhältnis?
In den meisten Fällen schon. Aber es kann natürlich auch zu dem Ergebnis kommen, dass man sagt, okay, nee, das, was über die BMF-Arbeitshilfe rauskommt, ist vielleicht sogar ein besserer Wert. Ne? Also die BMF oder das Excel-Tool ist ja letztendlich so ein Schrotflinten-Ansatz. Ja. Also es ist noch viel stärker vereinfacht. Und genau, also auch eine falsche Uhr geht zweimal am Tag richtig. Also es gibt auch die Fälle, wo sehr gute Ergebnisse herauskommen. Das heißt, was man eben schauen muss, ist, man muss eben die beiden Zahlen miteinander vergleichen und gucken, fahre ich jetzt wirklich mit einem Gutachten besser oder nicht.
Ja, ja. Okay, und jetzt, du hast einen Service drumherum gebaut. Wie funktioniert das bei euch? Also nochmal kaufpreisaufteilung.com, dort kann man hingehen und dann kann man genau mit dem Thema zu euch kommen und ihr macht quasi das Gutachten.
Genau, also kaufpreis-aufteilung.com. Wir haben da einen Ansatz gewählt, der sich auch bei anderen Gutachten bewährt hat. Und zwar, wir möchten, dass der Auftraggeber oder der Interessent vor der Beauftragung abschätzen kann, lohnt sich das für mich überhaupt. Ja, das heißt, wir haben diese kostenlose Ersteinschätzung, wo man seine Gebäudedaten eingibt, also Bodenrichtwert, von wann ist der Kaufvertrag, für wie viel habe ich es gekauft. Unser Tool macht dann zwei Sachen. Also einmal wird überschlägig ermittelt, wo würden wir mit unserem Gutachten landen, über das umgekehrte Ertragswertverfahren. Und parallel dazu wird aus den Daten auch die BMF-Arbeitshilfe befüllt und die beiden Werte werden einfach miteinander verglichen. Und da sagen wir dann dem Interessenten, okay, in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass wir ein Potenzial sehen und vor der Beauftragung schon wissen, okay, du wirst oberhalb des Wertes aus dem Excel-Tool landen. Und in den Fällen, wo wir sagen, nee, das Ergebnis aus der BMF-Arbeitshilfe ist ein gutes Ergebnis, das passt auch in deinem Fall und ist auch realistisch, dann nimm lieber das und dann brauchst du auch kein Gutachten kostenpflichtig zu beauftragen.
Okay, genau. Also ist ja erstmal super, ich kann quasi eine Einschätzung kriegen, ob es sich für mich überhaupt lohnt.
Ja.
Wenn es sich lohnt, was kostet euer Gutachten?
Das geht bei circa 600 Euro los von dem Honorar, ist ein bisschen abhängig von dem von der Größe der Immobilie. Die Honorarstaffel, die ist auch genau über die Webseite dann einsehbar. Also irgendwas zwischen 600 und ich glaube 1600 Euro, je nach Größe der Immobilie. Und das Schöne ist, man kann sich eben vor der Beauftragung ausrechnen, nach wie vielen Jahren sich das amortisieren wird.
Ja. Okay, jetzt haben wir noch eine Sache im Vorgespräch, die natürlich spannend ist, wenn man einmal kurz drüber nachdenkt, nämlich die Kombination mit einer Restnutzungsdaueroptimierung. Ne? Also ich kann ja auch über ein Gutachten, gibt's auch, ne, bei euch, nutzungsdauer.com oder nutzungsdauer.com, kann man das auch finden. Kann ich ein Gutachten beauftragen und sagen, also normalerweise wird eine Bestandsimmobilie über 50 Jahre abgeschrieben. Da kann ich sagen, ja, Moment, der Gutachter hat aber rausgefunden, die Immobilie, die kann ich über 25 oder 30 Jahre abschreiben, weil sie nicht mehr so gut erhalten ist. Das führt ja auch zu einer höheren Abschreibung. Aber irgendwie beißen sich die Themen ja auch von der Argumentation. Ich gehe auf der einen Seite zum Finanzamt und sage, oh, ich habe einen besonders hohen Gebäudewert. Und dann komme ich auf der anderen Seite und sage, ja, aber die Nutzungsdauer ist gar nicht mehr so lang von diesem schönen Gebäude. Mhm. Kann ich die kombinieren oder nicht?
Ja, kannst du. Aber genau dieser Spagat muss natürlich stimmig sein. Ja, also wir machen das tatsächlich so, dass wir die Beurteilung des Gebäudes natürlich abstimmen. Ne? Also es wird einmal das Gebäude begutachtet und es wird geschaut, okay, in welchem Zustand ist es, was müssen wir an Modernisierung auch ansetzen, sowohl für die Nutzungsdauer als auch die Kaufpreisaufteilung. Es ist aber in den allermeisten Fällen so, dass sich trotz der Kombination auch beides lohnt. Ja, also du hast nicht den Effekt, den viele vermuten, dass du, wenn du eine kurze Nutzungsdauer hast, dass du dann automatisch mit dem Gebäudewert so stark abfällst, dass sich das kannibalisiert, sondern du kannst auch dich auf beiden Fronten verbessern, aber wichtig ist natürlich ehrlich bleiben und auch ja stimmig und einheitlich bleiben. Ne? Ich kann nicht im Nutzungsdauergutachten sagen, die Heizungsanlage ist kaputt und ist sowieso älter als 30 Jahre und ist irgendwie austauschpflichtig und deswegen habe ich eine kurze Nutzungsdauer. Und dann im Kaufpreisaufteilungsgutachten zu sagen, ja, und der Verkäufer hat irgendwie eine Woche vor dem Kaufvertrag noch eine neue Wärmepumpe eingebaut und deswegen ist das Gebäude sehr viel wert. Ne? Also da muss man einerseits konsistent bleiben und ehrlich bleiben und andererseits ist auch gibt's auch diese Veranlassung gar nicht. Ne? Also man hat auch ohne diese Widersprüche hat man Möglichkeiten auf beiden Fronten zu gewinnen man muss dann einfach nur ein bisschen tiefer reinschauen und kann auch vorher was man auch machen kann ist vorab auch Szenarien zu bilden, ne? Dass man schaut, okay, Man kann teilweise in der Verhandlung mit dem Verkäufer zum Beispiel schon schauen, wie würde sich das denn auf beides, Nutzungsdauer und Kaufpreisaufteilung, auswirken, wenn der Verkäufer vorher noch das Dach saniert. Also das kannst du auch kalkulieren. Da sind wir natürlich jetzt schon im Profibereich. Da musst du wissen, was kostet es mich, was hat es für eine Auswirkung auf die Nutzungsdauer, auf die Kaufpreisaufteilung, das Ganze steuerlich dann nochmal durchrechnen. Also da bist du schon, sag ich mal, auf dem allerletzten Optimierungshebel. Ich glaube, für die meisten Einsteiger auch nicht so relevant. Aber es ist möglich, ja.
Ja. Super. Also ich meine, wir wollen hier logischerweise auf keinen Fall anstiften, eben etwas zu machen, was nicht richtig ist. Ganz im Gegenteil. Deswegen arbeitet ihr ja auch mit Gutachten. Aber man kann es halt tatsächlich optimieren. Und gerade wenn ich dann ein Gutachten habe, also es geht hier nicht um irgendwelche Steuerhinterziehung oder Gestaltungsmissbrauchsthemen oder irgendetwas, sondern ganz im Gegenteil, man weist über ein Gutachten nach, wie die Sache wirklich aussieht. Und dann kann man aber eine Optimierung mitnehmen, die dann für die gesamte Laufzeit, die gesamte Abschreibung des Gebäudes sich positiv auswirkt.
Genau das ist ja auch die Vermutung, ne? Wir haben ein standardisiertes Tool. Wir vermuten, also dieses BMF-Tool, wir vermuten, dass es nicht marktgerecht ist und wir wollen das einfach ersetzen durch eine marktgerechte und sachgerechte Lösung, die wir eben über ein Gutachten nachweisen. Und das sollte für jeden der Ansatz sein dann funktioniert es auch.
Super, Kai, vielen herzlichen Dank. Kaufpreis-aufteilung.com, da findet man deinen Service und vielen Dank für die detailreichen Erklärungen. Ich glaube, wir alle sparen gern Steuern und das können wir jetzt nochmal einmal optimierter tun.
Danke dir, Marco.
Bis dann. Ciao, Kai. Ciao.